Viele von euch kennen schon diese Information, aber ich wiederhole sie gerne, einfach weil ich nicht voraussetzen kann, dass alle unsere Arbeit kennen. Wir leben im Amazonastiefland und diese Fläche ist zweimal die Fläche Deutschlands, allein nur der Amazonasbereich von Peru. Das sind riesige Distanzen. Ich bin heute von Zingst hier rübergefahren in 3/4 Stunde, weiß nicht wie viele Kilometer. Um dort diese Entfernungen hinter sich zu bringen, braucht man Tage, Wochen manchmal über Flusswege. Da gibt es keine Straßen. Es gibt nur Flusswege. In diesem Amazonas-Tiefland in Peru leben 51 unterschiedliche Indianerstämme. Unterschiedliche Volksgruppen mit eigener Sprache, mit eigener Tradition, mit eigener Art und Weise, wie sie sich anziehen oder bemalen. Das ist sehr, sehr spannend. Und insgesamt rechnet man mehr oder weniger über 2 Millionen Menschen, die indigen sind, im Amazonastiefland. Von diesen 51 Gruppen sind etwa 15 dieser Gruppen praktisch nicht erreicht. Manche sind kaum kontaktiert oder gar nicht kontaktiert. Andere sind zwar kontaktiert, aber es gibt keine Gemeinden, keine Christen. Sie haben noch nie was von Jesus gehört. Diese indigenen Bevölkerung haben große Nöte. Das Bild, was häufig hier im Westen weitergegeben wird, ist das Bild von indigenen Stämmen, dass die in engem Kontakt mit der Natur leben und dass sie glücklich sind deswegen und dass man sie ja in Ruhe lassen sollte, denn sonst zerstört man alles. Sie sind ja in ihrem Idyll und wenn wir kommen, zerstören wir alles. Stimmt das? Nun, historisch betrachtet natürlich gab es viele, viele Begebenheiten, wo der weiße Mann gekommen ist und viel zerstört hat, bis heute mit den Großkonzernen. Aber auf der anderen Seite ist es nicht so, dass sie glücklich leben. Sie leben mit sehr vielen Nöten und Herausforderungen. Sie selbst suchen Hilfe und nehmen den Kontakt auf, weil sie sterben. Vor Krankheiten zum Beispiel sterben. Die medizinische Not ist enorm. Und was machst du, wenn du tagelang mit dem Kanu fahren musst, von deinem Dorf bis zur nächsten Krankenstation, um irgendwie Hilfe zu bekommen für eine Krankheit, die wir hier mit einer Pille behandeln? Ja, so ist leider die Realität. Große medizinische Probleme. Sie haben wirtschaftliche Nöte, sie haben keinen Anschluss an den Markt sozusagen. Sie bebauen und leben eigentlich von Jagen auch, aber können ihre Produkte, die sie anbauen, auch nicht immer verkaufen. Und sie haben soziale Nöte. Und das will ich euch anhand dieses Bildes zeigen. Ihr seht da Jonas, das ist ein Student, der war dieses Jahr da. Er ist aus der Gruppe der Achuar-Indianer. Und er hat eine schöne Corona auf, so nennt sich dieser Kranz, typisch für die Männer. Er besteht aus Tukanfedern. Und die Tukane haben sie natürlich vorher gegessen, weil Indigene essen praktisch alles, weil sie haben Hunger. Gut, sie schmücken sich mit diesen Federn und wir wollten in eine Gemeinde gehen, in einem Ort und sie zeigen gerne ihre traditionelle Art, auch ihre Gesichtsbemalung. Aber es war kein anderer da, der ihn hätte bemalen können. Was macht er dann? Als wäre das das Normalste der Welt, er zückt sein Handy, macht die Kamera an auf Selfie und bemalt sich selbst. Ihr seht da die Bemalung. Es gibt 3 unterschiedliche Bemalungen in dieser Volksgruppe. Das ist die Standardbemalung, ich gehe auf Arbeit. Dann gibt es die Bemalung, ich gehe in ein anderes Dorf und tue da einen Besuch machen, ein freundlicher Besuch. Das kann man auch zeigen mit der Bemalung. Und dann gibt es die Kriegsbemalung, die ich nie gesehen habe und nie sehen will, hoffentlich nie sehen werde. Auf jeden Fall, er zieht dieses Handy raus und macht das automatisch, bemalt sich mit seiner Gesichtsbemalung. Und ich weiß nicht, ob ihr merkt, was das bedeutet. Sie leben zum Teil noch in der Steinzeit, wirklich. Später werden wir Fotos sehen. Und zugleich leben sie schon mit dem Handy. Aber in ihrem Stamm haben sie kaum Strom. Sie haben kaum Empfang und sie haben kein Geld, um das Handy aufzuladen. Also ihr merkt, da prallen, da stoßen Weltanschauungen aufeinander. Und mittendrin sind diese indigenen Geschwister, die haben eine riesen Identitätskrise. Sie fragen sich, wie bin ich? Bin ich wie mein Vater, meine Vorväter, die im Dschungel rumgelaufen sind, mit kaum Kleidung und Gesichtsbemalung und Federschmuck? Oder bin ich wie der moderne Peruaner in der Stadt, der mit Handy und all diesen Dingen aufwächst? wie gut es ist, dass wir auf der Bibelschule sie darauf hinweisen können und begleiten können, darin ihre Identität in Christus zu finden und auch festzumachen. Dass diese Äußerlichkeiten natürlich ihre Relevanz haben, aber es nicht darauf ankommt, ob du ein Handy hast oder den Federschmuck, sondern wer bist du vor Christus? Es gibt auch geistliche Nöte. Es gibt sehr, sehr viele Probleme im Okkultismus, im Bereich des Okkultismus, mit vielen Schamanen und all diese Zauberei. Es gibt aber auch viele Probleme innerhalb der Christen, könnte man sagen. Es gibt sehr viele Irrlehren. Es gibt sehr viele falsche Lehren, die reinkommen. Wir sind nicht die einzigen Missionare, die dort tätig sind. Es gibt Missionare aus allen möglichen Sekten, die kommen da auch rein und verwirren die Leute. Ich habe euch was mitgebracht. Was ist das? Ist das Wasser? Das war mal Wasser. Ist Wasser. Würdet ihr das trinken? Nein, das sieht nicht so gesund aus, nicht wahr? Aber stellt euch vor, ihr seid 3 Tage in der Wüste unterwegs und ihr sterbt vor Durst. Würdet ihr das trinken? Ich glaube, wir alle würden das trinken. Wenn du Durst hast, dann trinkst du alles. Bevor du stirbst, holst du dir lieber eine Krankheit. Aber sterben wollen wir natürlich nicht. Manchmal ist die Situation in den Dörfern der Indigenen genau die gleiche, im übertragenen Sinne. Wir reden von geistlichem Wasser in diesem Fall. Es gibt viele falsche Lehren, die durch den Dschungel kursieren. Viele sind verwirrt. Und unsere einheimischen Brüder und Schwestern, sie stehen immer wieder vor der Frage, trinke ich dieses Wasser, was mir da gereicht wird? Oder trinke ich es nicht? Ist es gut für mich oder ist es nicht gut? Diese Lehre, die dieser Pastor jetzt hier sagt, ist das gut oder nicht? Sie haben kein Unterscheidungsvermögen. Sie wissen nicht, ob das gut oder schlecht ist. Und wenn sie gerade verdursten, was machen sie dann? Dann trinken sie es. Sie glauben es. Und das beschäftigt mich und das bewegt mein Herz. Denn im Vergleich, wenn wir das vergleichen mit uns, es ist schon so, dass wir einen Kühlschrank voller Getränke haben. Heute Morgen bist du aufgestanden und konntest in eine Gemeinde gehen. Du kannst dir verschiedene Gemeinden aussuchen. Du kannst deine Bibel aus dem Regal nehmen und sie lesen in deiner Muttersprache. Und vielleicht hast du sogar verschiedene Übersetzungen zu Hause stehen. Du kannst dir Predigten online anhören. Du kannst zu einem Bibelkurs gehen. Du kannst zu Kreisgruppen gehen wahrscheinlich. Du kannst ganz, ganz vieles machen, was Indigene überhaupt nicht machen können. Und da ist die Frage, natürlich ist in diesem Kühlschrank, sind viele Getränke auch drin, die schlecht sind, die nicht gut sind für uns. Es gibt viele falsche Lehren, auch hier in Deutschland, unter uns. Aber die Frage ist, du hast die Wahl, du hast die Möglichkeit, etwas auszusuchen, was gut ist für dich. Du hast die Wahl und unsere Brüder und Schwestern dort vor Ort haben keine Wahl. Und das macht mich sehr, sehr traurig und das ist der Grund, warum wir eigentlich auch dort sind. Und das lässt 2 Fragen in mir aufkommen. Die erste Frage ist an uns gerichtet. Die erste Frage heißt, nutzen wir hier die Möglichkeiten, die wir haben und schätzen wir unseren vollen Kühlschrank oder nehmen wir das gar nicht mehr wahr, diesen Reichtum, den wir haben? Und die Frage Richtung Indigene ist diese. Wie können wir ihnen helfen? Wie können wir ihnen helfen? Und ich möchte euch kurz zeigen, wie wir in Kashibo, in unserer Missionsgemeinschaft, versuchen, ihnen zu helfen. Wir haben 3 Hauptbereiche in unserer Missionsstation. Der größte Bereich ist die Ibiena-Bibelschule, so heißt die Ibiena. Der andere Bereich ist die Stammesarbeit. Und ein 3. Bereich ist die technische Ausbildung und der Brunnenbau. Diese 3 Bereiche integrieren sich, machen die Ausbildung zu etwas Ganzheitlichem. Ich möchte euch ein paar Beispiele machen, damit ihr das ganz konkret vor Augen habt, was das bedeutet. Zum einen gibt es die Stammesarbeit. Das ist all das, was in den Stämmen vor Ort stattfindet, bei den Indigenen zu Hause, in den vielen unterschiedlichen Gruppen. Das sind Kurse, das sind Konferenzen, das sind Gemeindeaufbau. Wir haben zum Beispiel, nur ein Beispiel, ein Ehepaar, die Familie Fair, sie übersetzen die Bibel in die Ashaninka-Sprache. Eine Sprache, wo es die Bibel noch nicht so gibt. Oder manchmal gibt es nur Teile der Bibel, die übersetzt sind. Eine Mammutaufgabe. Wir haben Rockabet, eine Missionarin bei uns, die selber indigen ist, aus dem Shipibo-Stamm. Sie ist in der dritten Generation von Christen und sie hat es auf dem Herzen, Jugendleiter auszubilden. Und sie reist über Monate und Monate während des ganzen Jahres in verschiedene Dörfer und macht Jugendleiterkurse. Ich habe großen Respekt vor dieser Schwester, dass sie so viel auf sich nimmt. Sie ist alleinstehend, reist meistens zu zweit, wenn sie jemanden findet, manchmal auch alleine. Was sie da erlebt, das ist unglaublich. Ganz wichtige Arbeit vor Ort. Und es gibt ein anderes Beispiel, das Ehepaar Klaassen aus Paraguay. Das sind Mennoniten, die bei uns wohnen, in Kashibo. Aber 6 Monate im Jahr arbeiten sie vor Ort, an einem Ort, der heißt Puerto Breo, wo verschiedene dieser Stämme leben drumherum, die erst vor kurzem aus dem Busch gekommen sind sozusagen. Und dort machen sie Gemeindearbeit. Und in der anderen Hälfte des Jahres sind sie bei uns auf der Bibelschule. Das ist so ein paar Beispiele für Stammesarbeit. Es gibt die technische Ausbildung noch. Das betrifft vor allem die Mechanik, die Ausbildung zum Mechaniker oder zum Schreiner. Mechanik, warum? Die haben sehr viele Motoren da stehen im Dschungel. Was für Motoren könnten das sein? Automotoren? Motorräder? Bootsmotoren. Das ist ja ihr Fahrmittel. Ja? Damit bewegen sie sich mit ihren Kanus, mit diesen kleinen Motoren. Die heißen Peke Peke, diese Motoren. Wisst ihr warum? Das sind so Zweitaktermotoren und die machen Peke 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 und sind ganz langsam. Aber wenn sie nicht selber reparieren können, sind sie aufgeschmissen. Und so bringen wir ihnen das bei. Sie können sich auch ein bisschen Geld dazu verdienen, sodass sie dann mehr Zeit haben für die Gemeindearbeit. Und das Gleiche gilt auch für die Schreinereiausbildung. Und Brunnenbau haben wir auch in den Dörfern, um frisches, gesundes Wasser anzubieten. Kommen wir aber zu dem, was das Zentrum ist der Arbeit, die Bibelschule in Kashibo, die Ibiena. Und unsere Studenten kommen aus dem gesamten Regenwald von Peru, manchmal sogar aus dem Ausland. Die Entfernungen sind verrückt, die reisen manchmal 2 Wochen an, mit der ganzen Familie. Manchmal überlege ich, halbe Stunde Fahrt bis in den Hauskreis oder bis zum Gottesdienst. Die reisen 2 Wochen lang an, auf unerdenkliche Weise. Ich habe einen hohen Respekt vor denen. Unser Alleinstellungsmerkmal unserer Arbeit ist, dass wir die ganze Familie erreichen wollen. Es gibt viele Ausbildungen, die nur die Männer fokussieren, als zukünftige Pastoren zum Beispiel. Wir arbeiten stattdessen mit der ganzen Familie. Wir haben 3 Programme für Männer, für Frauen und für Kinder. Und jeder dieser Zielgruppe hat unterschiedliche Bedürfnisse natürlich. Die Stärke ist, dass wir auch zusammenleben in Kashibo, auf einem Gelände sozusagen, mit diesen Familien. Es kommen 30 bis 35 Familien zu uns aus unterschiedlichen Stämmen. Wir hatten in diesem Jahr 12 Stämme zum Beispiel und die leben bei uns vor Ort mit uns über 4 Monate. So lange geht ein Bibelschulkurs, danach müssen sie zurück in die Stämme, um ihre Felder zu bearbeiten. So, dann kommt die Regenzeit, aber sie kommen 4 Jahre hintereinander, 4 Monate. So lange dauert diese Ausbildung. Das bedeutet, wir haben um die 100, 120 indigene Personen, die wir aufnehmen bei uns auf der Missionsstation. Und da geht es wirklich rund mit so vielen Kulturen. Diese Arbeit ist sehr, sehr lohnenswert, aber entsprechend auch sehr herausfordernd. Das muss ich sagen. Diese Bibelschulblöcke, so nennen wir das, sind sehr intensive Zeiten, wo viel gefragt ist, Ja, es ist ein logistischer und auch ein finanzieller Aufwand, den wir haben. Und ich habe die Ehre, auch die Bürde, diese Bibelschule leiten zu dürfen, was eine sehr große Herausforderung ist im interkulturellen Mitarbeiterteam. Auch dadurch, dass wir immer knappe Ressourcen und Mitarbeiter haben, muss man immer gucken, wie wir vorankommen. Das ist eine große Herausforderung, muss ich sagen, für mich. Ich lerne noch dazu. Aber die Mühe lohnt sich. Die Mühe lohnt sich und ich bin Gott so dankbar, dass wir so viele Bewerbungen bekommen und zugleich bin ich so traurig, dass wir sie nicht alle annehmen können. Es gibt so viele, die sich ausbilden lassen wollen im Wort Gottes und wir können gar nicht alle annehmen, weil wir begrenzt sind von der Kapazität. Aber das spornt uns an, weiterzumachen, auch wenn es oftmals nicht ganz leicht ist. Wie sieht der Bibelschulalltag aus? Wollt ihr ein paar Impressionen sehen? Da seht ihr das Gelände der Mission und hier sind die Bibelschülerunterkünfte, wo die Familien wohnen. Es sind ganz einfache Unterbringungen, aber für sie schon hoher Standard. Hier ein paar Bilder aus dem Unterricht. Das ist eine ganz komplizierte Sache, auch dieser Unterricht. Denn da sitzen in diesem Jahrgang, waren es glaube ich 8 unterschiedliche Volksgruppen nebeneinander. Und die sprechen alle ihre Stammessprache, aber wir reden miteinander auf Spanisch. Aber ihr Spanisch ist sehr niedrig. Mein Spanisch natürlich auch. Wir Missionare müssen das auch lernen. Aber deswegen finden wir uns auch irgendwo. Das pendelt sich irgendwie ein und sie kommen aus oralen Kulturen. Könnt ihr mit dem Begriff was anfangen? Was sind orale Kulturen? Es sind keine Schrift. Sie haben zum Teil gar keine Grammatik, keine Schrift, Zeichen oder zum Teil ganz neu erst. Auf jeden Fall sind wir christlich geprägt. Wir haben Christentum, ist eine Buchreligion. Wir gehen durch den Alltag und lesen ständig überall was. Wir lesen die Bibel. Sie sind das nicht gewohnt, für sie ist die Schrift nicht so wesentlich. Sie erzählen viel. Sie lernen nicht durch Print-Sachen, sondern sie lernen durch Beobachten. Sie bringen sich gegenseitig Sachen bei durch Tun. Sie sind viel pragmatischer als wir. Wir sind oft so abstrakt und so konzeptionell und sie sind sehr, sehr pragmatisch. Das bedeutet, der Unterricht muss sehr methodisch sehr angepasst sein, damit sie etwas lernen können. Wir können nicht mit unserem westlichen Denken kommen. Das heißt, wir nutzen die Bibel. Die Bibel enthält so viele Geschichten. Und durch diese Geschichten, wenn wir die nacherzählen, lernen sie auch ganz viele geistliche Wahrheiten dadurch. Die Studenten sind sehr dankbar insgesamt, aber wir merken, sie wachsen daran. Und manchmal merken wir auch, dass der eine oder andere Student, dass es bei ihm Klick macht und dass er das Evangelium zum Beispiel versteht. Und das ist ein Beispiel hier der Segundo Atamain vom Stamm der Awajun. Der sagt, dieser Kurs hat mich vor der Hölle gerettet, als er den Römerkurs durchgenommen hat. Der natürlich von der Rettung aus Gnade durch den Glauben spricht. Es ist nicht so, dass Segundo das nicht geglaubt hätte. Aber in seinem Stamm wird eine sehr gesetzliche Lehre vertreten, die sagt, wir sind errettet aus Gnade durch den Glauben und gute Werke. Und dieses kleine Wort, diese 3 Buchstaben und, machen das ganze Evangelium kaputt. Denn dann ist ja Gnade keine Gnade mehr, wenn wir dieses und benutzen. Und so hat er realisiert, nein, Gott, es ist Gottes Gnade, die mich rettet und nicht mein Zutun. Und das freut uns ganz besonders, wenn wir solche Momente miterleben dürfen. Ein wichtiger Aspekt ist auch die Begleitung, die Gespräche, die Seelsorge miteinander. Und natürlich haben wir auch praktische Fächer, Arbeitseinsatz, jetzt ist gesprungen, der Arbeitseinsatz am Dienstag, jeden Dienstag, arbeiten Sie zusammen, das brauchen Sie, Sie sind Machertypen. Und dann haben wir auch ein praktisches Fach dieses Jahr gemacht, Permakultur, das ist Ihre Lebensrealität und Sie lernen ein paar Dinge dazu, wie Sie Ihre Plantagen irgendwie optimieren können. Hier zum Beispiel das Veredeln von Bäumen, das kannten Sie gar nicht zum Beispiel. Kommen wir zum Unterricht im Frauenprogramm. Das ist nochmal komplizierter. Die Frauen können gar nicht lesen und schreiben oder sehr wenig. Das heißt, wir fangen mit Alphabetisierung an. Wir haben biblische Kurse, wir haben Themen wie Erziehung, wie Ehe, wie Hygiene, lauter so Themen. Aber wir merken, wenn die Frauen ankommen, sind sie so ein bisschen wie ein Spatz, der aus dem Nest gefallen ist. Sie kommen da an und schauen einen nicht mal an, sind ganz voller Ängste. Sie haben sehr, sehr viel mitzutragen in ihrem Leben. Sie haben sehr viel erlebt. Sie haben sehr viel Missbrauch und Gewalt erlebt. Wahrscheinlich all diese Frauen haben solche Erlebnisse gehabt. Aus nächster Nähe, sie selbst oder Familienangehörige. Das heißt, sie haben sehr viele Ängste, sie haben auch Vorurteile manchmal. Das heißt, es dauert ganz lange, bis man zu ihrem Herzen vordringen kann, bis sie Vertrauen schöpfen. Wenn das geschieht, dann sind wir sehr froh, wie zum Beispiel bei der Dora, die hat gesagt, nachdem wir über das Thema Vergebung in der Bibel gesprochen und nachgedacht haben, hat Gott viel zu mir gesprochen und mir einen Traum geschenkt. Nun verstehe ich, dass er mir meine Lasten abnehmen will. Und so bilden sich Vertrauensbeziehungen zu den Lehrerinnen und peu à peu öffnen sie sich. Und am Ende eines Bibelschulkurses frage ich immer die Frauen im Abschlussgespräch, was war das Fach, was dir am meisten gefallen hat? Und ich bin Theologe, ich hätte gerne, dass sie ein biblisches Fach sagen. Muss ich immer schlucken, weil sie sagen meistens dieses Fach, der Nähkurs. Sie lieben zu nähen oder das Lernen. Ihr müsst euch vorstellen, sie werden, auf diesen alten Nähmaschinen übrigens, gell? Sie werden nie eine Nähmaschine in ihrem Dorf wahrscheinlich haben, vermute ich mal. Aber sie lieben es, das zu lernen, weil sie mit ihren Händen etwas tun können, etwas realisieren können, ein Produkt herstellen können, ganz alleine unter Frauen. Und das schafft enorm viel Selbstwert in ihnen. Sie können es dann später zeigen und sind ganz stolz. Und so sieht man sie lachen, wenn man sie häufig eigentlich sehr, sehr traurig sieht. Das gibt ihnen enorm viel Wert, diesen Frauen, die manuelle Arbeit. Wir haben ein Patenschaftensystem, wir treffen uns wöchentlich. Jede Familie von Missionaren hat einzelne Familien als Paten während des Bibelschulblocks. Und wir hatten dieses Jahr diese drei Männer, die ohne Frau gekommen sind. Und es ist immer schwierig, mit ihnen irgendwie tiefer ins Gespräch zu kommen. Wie willst du jemanden lieben, dessen Kultur du kaum kennst? Und da haben wir gemerkt, es gibt einen Schlüssel. Und der funktioniert, glaube ich, auch in Deutschland. Auf jeden Fall in vielen anderen Kulturen auch. Es ist das Essen. Durch Essen erreicht man die Herzen. Durch Essen schafft man Gemeinschaft. Und so saßen wir da, das ist unsere Küche, saßen wir da mit ihnen und haben angefangen zu reden. Und ich fragte sie einmal, sag mal, habt ihr einmal eine Gebetserhörung in eurem Leben erlebt? Und da ist Cirillo, das ist der mit dem weißen Hemd, der ist ganz schweigsam, der redet kaum, er ist sehr zurückhaltend, ganz freundlich, aber er redet nichts. Und dann hat er angefangen zu reden und hat mir diese Geschichte erzählt. Er war gerade zum Glauben gekommen, in seinem Dorf. Hier seht ihr ihn mit seiner Frau, er hat 9 Kinder und da seht ihr sein Haus. Das ist nicht sein Carport, das ist sein Haus in Pankinsan, weit entfernt. Und so sieht das Haus von innen aus. Das sind alle seine Habseligkeiten, mehr hat er nicht. Diesen Tisch ist auch sein Bett und die machen alles da drauf. Er war zum Glauben gekommen mit seiner Frau und sie hat entbunden ein Baby. Und als dieses Baby, ein Mädchen, 4 Monate alt war, begann sie nichts mehr trinken zu wollen und hatte starke Durchfälle. Das ging so weit, sie wollte keine Muttermilch mehr trinken, dann schwollen ihre Glieder an. Und sie haben gebetet zu Jesus, heile sie oder zeig uns, was wir machen sollen. Die Nachbarn und Familie hat gesagt, geht doch zu dem Schamanen. Bei uns hat es geholfen, der hilft euch. Aber Cirillo war erst seit kurzem zum Glauben gekommen. Er sagte, nein, ich glaube an Jesus. Was passierte dann? Die Situation wurde immer schlimmer, bis dieses Baby starb. Er ging zu seinem Vater, sagte, baue bitte einen Sarg, das Baby ist gestorben. Zu seinem Bruder, bitte heb eine Grube aus, wir wollen es beerdigen. Und da kamen natürlich in ihm diese Gedanken hoch, wäre ich doch zum Schamanen gegangen. Warum haben meine Gebete nichts geholfen? Warum erhört Jesus mich nicht? Etwa 2 Stunden nach dem Tod dieses Babys ist das Baby wieder zum Leben erwacht. Einfach so. Es hat Muttermilch trinken wollen und am nächsten Tag war es wieder ganz gesund. Jesus hat sein Gebet doch erhört. Cirillo hat gut getan, an Jesus festzuhalten. Wir wissen, es gibt viele andere Geschichten, wo das nicht so läuft. Aber solche krasse Geschichten erleben unsere Bibelschüler. Man meint, man macht Sonntagsschule mit ihnen statt tiefen biblischen Unterricht. Aber sie sind Menschen mit extrem tiefen geistlichen Erfahrungen, von denen wir lernen können und wollen. Nebenbei gibt es das Kinderprogramm, wo die Kinder betreut werden, damit die Eltern sich auf ihr Studium konzentrieren können. Wir haben auch eine Krankenstation, da überspringe ich mal ein bisschen. Wir können später ins Gespräch kommen, persönlich. Und dann gibt es noch die Küche. Die Küche, Indianer sind Jäger und Sammler. Sie beschäftigen sich den ganzen Tag mit der Frage, was esse ich heute? Und wenn sie zu uns kommen, kochen wir für sie, damit sie diesen Gedanken nicht haben müssen. Aber ihr merkt hier, auf dieser Holzküche werden in einem Bibelschulblock 30.000 bis 40.000 Portionen gekocht, auf diesem Feuer. Das heißt, sie bekommen dieses Essen. Aber wie ist das bei euch zu Hause mit euren Kindern? Dem einen schmeckt das, dem anderen schmeckt das und der will das nicht und dieses Rezept ja und das nein. So ist es auch bei den Indianern. Vor allem, wenn du dann 10, 12 unterschiedliche Stammesgruppen hast. Jeder kocht den Fisch anders, jeder will was anderes. Und so entzünden sich manchmal richtige Konflikte da. Und die Küche von der Bibelschule ist sozusagen oft das, ja, der Tropfen, der das Fass der interkulturellen Spannungen zum Überlaufen bringt. Und dann verwandelt sich diese Küche zur Lebensschule. Zur Lebensschule. Und ich habe euch etwas mitgebracht, aber ich möchte euch erstmal eine Frage stellen. Wisst ihr, was das Schweizer Taschenmesser ist der Indigenen? Eine Idee? Die haben auch ein Schweizer Taschenmesser. Ich zeige es euch. Nicht erschrecken, es ist stumpf. Das ist eine Machete. Das ist sogar eine kleine, es gibt größere. Das ist das Schweizer Taschenmesser eines jeden Indigenen. Der kann damit alles machen. Der kann damit, mal gucken, ich habe es aufgeschrieben, er kann das zum Ernten nehmen, zum Vertikutieren, als Rasenmäher, als Axt, als Säge, als Gartenschere, als Schaufel, als Hake, als Waffe sogar, als Schlachtermesser. Das ersetzt eine ganze Werkstatt für den Indigenen. Er macht alles damit. Nur es gibt eine Sache, die ganz wichtig ist bei einer Machete. Wisst ihr was? Wann funktioniert sie gut und wann funktioniert sie schlecht? Wenn sie scharf ist. Und so sieht man häufig die Indigenen, wie sie einen Stein nehmen, weil die haben nichts anderes, und die schleifen ihre Macheten, damit sie dann einsatzfähig sind, damit sie gut funktionieren. Diese Machete ist ein Bild für das, was wir in der Bibelschule erleben. Es ist ein Bild für die Bibelschule als Lebensschule. Unsere Studenten können viele biblische Wahrheiten lernen. Sie können viel Fähigkeiten auch lernen. Aber was bringt es ihnen, wenn sie als Person, wenn sie im Charakter nicht gereift sind? Das bringt ihnen gar nichts. Sie gehen zurück und sind arrogant oder stolz oder geizig. Was sollen das für Mitarbeiter in den Gemeinden sein, wenn sie so sind? Der Heilige Geist möchte uns schleifen, möchte sie schleifen. Und er benutzt gerade diese Schwierigkeiten, wie in der Küche durch das Essen, um uns aneinander zu schleifen, um uns herauszufordern, zwischen den Kulturen, mit Konflikten, die rauskommen. Und wir in der Bibelschule wollen eine Atmosphäre der Gnade schaffen, wo das möglich ist. Wo das Aneinanderreiben, das ja wehtut, möglich ist, aber wo wir auch einen Raum der Gnade schaffen, wo wir aufeinander zugehen können, wo wir Fehler machen dürfen, uns auch vergeben können und Vergebung empfangen können. Und da merken wir, dass dieses Schleifen an den Charakteren, an meinem Charakter auch, dass das ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist in unserem Leben auf der Ebene. Wisst ihr, dieses gleiche Prinzip gilt auch für jede Gemeinschaft von Christen, auch hier für eure Gemeinde. Gott möchte uns scharf machen. Er möchte, dass wir reifen in unserem Charakter, in unserer Person. Er möchte uns verwandeln in das Bild Jesu. Das bedeutet, so zu werden wie er. Voller Gnade und Wahrheit, voller Gerechtigkeit. Mit der Frucht des Geistes. Aber wenn du meinst, dass ein freundliches Zureden dich schleift oder Streicheleinheiten dich schleifen würden, in deinem Leben, dann liegst du falsch. Häufig wachsen wir in der Frucht des Geistes dadurch, dass Gott uns schleift, auf eine Art und Weise, die uns nicht gefällt. Wie wirst du Geduld lernen? Indem Gott dich in Situationen bringt, wo Geduld erforderlich ist, wo er deine Geduld ja, fast zum Überkochen bringt. Da wirst du diese Eigenschaft, diese Frucht des Geistes trainieren können. Und so ist die Gemeinde auch ein Ort, wo wir das trainieren können. Ein Trainingscenter, wo vielleicht Gott dir den einen Bruder oder die andere Schwester zur Seite setzt oder stellt, die genau diese eine Frucht in dir schleifen wollen, zur Ehre Gottes. Es kostet uns unser Ego häufig, unseren Stolz, es kostet uns Vergebung zu bitten, aber Gemeinde sollte dieser Raum der Gnade sein, wo wir das tun können, weil wir müssen hier einüben, das, was draußen nicht möglich ist, zu tun. Gott möchte das hier tun, unter uns. Und ich bin mir sicher, ihr macht diese Erfahrung und wir machen auch diese Erfahrung dort in Kashibo in der Bibelschule, dass Gott uns durch Schwierigkeiten hindurch immer wieder schleift. Und mich persönlich auch. Ich springe mal ein paar Folien, denn die Zeit rennt. Am Ende der Bibelschule des Blocks haben wir Zeiten der Reflexion, haben Zeiten des Gebetes und dann wird auch viel gefeiert. Zum Beispiel bei dem Abschlussabend der Frauen, wo sie ihre Röcke und Taschen zeigen, die sie genäht haben. Beim bunten Abschlussabend haben wir noch, die Peruaner machen gerne Fiesta. Dann kommen die Reisen, die Planung der Reisen, das wäre ein Vortrag für sich. Und dann kommt der große Abschlussgottesdienst mit Aussendung. Und da möchte ich kurz noch stehen bleiben und euch diesen Aspekt nahebringen. Wir senden unsere Bibelschüler zurück in ihre Stämme. Die DNA, das Wesen von Mission ist Aussendung und Multiplikation. Das sehen wir schon in der Bibel. Gott, der Vater, sandte seinen Sohn in diese Welt mit einem Auftrag. Der Sohn Jesus Christus und der Heilige Geist, der Sohn Jesus Christus und der Vater senden den Heiligen Geist in diese Welt. Er formt die Gemeinde, er bildet die Gemeinde. Die Gemeinde senden Missionare in die Weltmission. Wir sind ausgesandt von unserer Gemeinde in Wendelstein, das ist unsere Heimatgemeinde. Warum haben sie uns ausgesendet? Weil da eine Not ist, weil wir eine Berufung haben und weil diese Gemeinde nicht selber dahin gehen kann. Sie senden einzelne Missionare aus in diese Gemeinde, in diese Missionsarbeit. Und so senden Gemeinden wiederum Menschen aus. Und wir in Kashibo, wir senden unsere Bibelschüler aus, weil sie die eigentlichen Multiplikatoren sind. Warum? Es gibt keiner, der idealer ist als die Indigene selbst, um das Evangelium in ihre Kulturen zu bringen. Ich kann die indigenen Sprachen nicht. Ich kann nicht überall hingehen. Ich kann das Essen nicht vertragen. Wirklich, auf lange Sicht, man kann es vielleicht mal ein paar Wochen, aber ich kann nicht so leben wie sie. Sie sind das aber gewohnt, sie sprechen die Sprache, sie kennen die Kulturen, sie kennen die Begebenheiten. Es gibt keiner, der idealer ist als die Indigene selbst, das zu tun. Sie kommen zu uns, werden ausgebildet und streuen das Evangelium aus in ihrer Realität. Das Gleiche gilt aber auch für dich. Es gibt keiner, der idealer wäre als du, um in deiner Kultur, in deinem Kontext das Evangelium weiterzugeben. Denn Gott hat dich, jeden von uns hier, in ein Netzwerk von Beziehungen gestellt, ob du es willst oder nicht. Du hast ein Netzwerk von Beziehungen, sei es Familie, Bekannte, Nachbarn, Arbeitskollegen, Schulfreunde und viel mehr. Und häufig ist es so, dass wir vielleicht die einzigen sogar sind in diesem Beziehungsnetzwerk, die einzigen Christen sind, die diese Personen kennen. Das heißt, du bist berufen, in diesem Netzwerk das Evangelium weiterzugeben. Und nur du kannst das auf eine natürliche Art und Weise machen, weil du die Kultur kennst, weil du die Sprache kennst, weil du die Leute kennst, weil du Zugang zu ihnen hast. Von daher möchte ich dich ermutigen, das auch auf diese Art und Weise zu sehen. Mission ist nicht nur am Ende der Welt in Peru. Mission ist da, wo du lebst, in deinem Beziehungsnetzwerk. Das ist deine erste Berufung in die Weltmission. Ihr seht hier diese Bibelschüler, diese und andere Bibelschüler lassen sich ausbilden im Wort Gottes für die zukünftige Generation. Jeder hat seine Familiengeschichte, seine Kultur, seine Probleme und Grenzen. Und wir sind dort, um sie zu ermutigen und ihnen zu helfen, weiterzumachen. Und heute sind wir hier, um euch zu ermutigen. Um euch zu ermutigen, den Kühlschrank, den wir haben, im übertragenen Sinne, diesen Kühlschrank auszunutzen, die guten Getränke wirklich zu trinken und zu nutzen, unseren Charakter und unsere Machete vor Gott schleifen zu lassen, durch andere. Und auch unser Vertrauen auf Gott zu setzen, denn wir leben alle in der Abhängigkeit von ihm. Wir wissen alle nicht, was heute Nachmittag und morgen ist. Dazu möchten wir euch ermutigen, denn Gott kann Großes machen. Gott kann Großes machen aus dem Wenigen, was wir haben, aus dem Wenigen, was wir können. aus den wenigen Ressourcen. Ja, er kann sogar aus unseren Fehlern, aus unserem Scheitern Großes machen. Und auf ihn wollen wir schauen und nicht auf unsere Möglichkeiten. Wir als Familie, wir sind keine Superhelden, überhaupt nicht. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen, emotionaler Natur, körperlicher Natur, medizinischer Natur. Als Eltern, es ist schwierig. Und deswegen, gerade deswegen brauchen wir eure Unterstützung, um diesen Dienst weiterzuführen. Eure Unterstützung im Gebet, damit wir weitermachen können dort in Peru. Ich hätte noch eine Folie als Abschluss, falls ihr Gebetsanliegen mit aufgreifen wollt, für die ihr beten könnt. Betet vor allem für die Studentenfamilien, die durch die Arbeit kommen, in die Bibelschule kommen. Sie haben die größten Schwierigkeiten und Nöte, dass sie fest im Glauben verankert bleiben. Bitte betet für die Aufgaben der Leitung der Bibelschule, die sind vielfältig. Und auch in der Feldleitung des gesamten Werkes bin ich. Betet für neue Mitarbeiter, die nicht kommen und gehen und nur kurz da sind, sondern die wirklich standhaft da sind, die sich festlegen und auch ihren Platz dann füllen. Betet bitte für die Kraft für den Alltag, für die Familie, für das Klima, das uns zu schaffen macht, für Gesundheit und Sicherheit und auch für die Planung und die Durchführung der Bibelschulblöcke im nächsten Jahr. Habt vielen Dank, wenn ihr uns unterstützt im Gebet. Amen.